Ja, liebe Geschwister, so sieht man sich wieder. Ich durfte letzte Woche schon im Wort dienen, diese Woche erneut. Dieses Mal allerdings mit einem, ja, nicht mit einem fortlaufenden Text, sondern das wird Tobias bei der nächsten Gelegenheit weiter fortführen. Wir sind hier im zweiten Buch Mose. Da wäre jetzt mit Kapitel 16 dran, 17 und 18, auch sehr spannend. Aber heute eine freiere Predigt, schon natürlich am Text, an der Bibel. Aber mir soll es heute darum gehen, wie ist es, wenn Kinder Gottes, also wir, mit der Sünde spielen? Wie ist es, wenn Kinder Gottes straucheln, fallen und wieder aufstehen? Ist euch jemand aus der Bibel bekannt, der genau das getan hat? Ein paar mehr bestimmt, aber Martin? Du bist in der Bibel? André?
Ach so, in der Bibel.
Ja. Okay, Buch nach André. Okay, nein. Also, ja.
Ich dachte allgemein.
Allgemein.
Kennt ihr noch jemanden, der das getan hat?
Dann kenne ich noch viel mehr. Dann kenne ich auch mich. Genau.
Simson.
Genau, um den soll es gehen. Sehr gut. War ja klar, ne? Sehr gut. Aber ich denke, wir alle können das irgendwie nachvollziehen. Ich möchte so anhand, also mir geht es nicht um Vollständigkeit. Mir ist auch bewusst, dass Simson, ist im Buch Richter, auf vieles gedeutet wird, auch gedeutet werden kann. Auch auf die Gemeinde, auf das Volk Israel insgesamt. Ein Vorschatten Jesu Christi, ziemlich unvollständig zwar, aber ja, auch das. Mir soll es heute darum gehen, anhand seines Lebens mal verfolgen, wie er eigentlich hätte leben sollen und wie er gelebt hat und was uns das sagen kann. Simsons Geburt, oder Simson, wie es zu, dass Simson auf die Welt kam, war ja nicht selbstverständlich. Die Vorgeschichte, wir können das im Buch Richter lesen, es ist im Grunde immer wieder das Gleiche. Das Volk Israel zieht in das Land ein, erobert es mehr schlecht als recht, also jedenfalls nicht so, wie es sollte. Und ja, stagniert zum Teil auch, lässt sich dann wieder, begibt sich wieder in Fremdherrschaft, fällt immer wieder von Gott ab. Das Volk schreit dann zu Gott, wenn dann fremde Völker kommen und es unterwerfen, wenn es in die Sklaverei wieder muss, wenn es gedrängt wird und gedemütigt wird. Und dann hilft ihnen der Herr, ein Richter steht auf und er befreit sie und er vertreibt die Feinde. Und dann steht dann, und das Volk hatte so und so viele Jahre Ruhe. Und Ruhe tut anscheinend nicht allzu gut, denn dann steht dann zur Geburt Simsons, aber die Kinder Israels taten wieder, was böse war vor dem Herrn. Da gab der Herr sie in die Hand der Philister 40 Jahre lang. Und dann gab es ein Ehepaar aus dem Geschlechte Dan. Der Mann hieß Manoach. Und seine Frau, die war unfruchtbar, der hat kein Kind bekommen. Dieses Thema finden wir öfter in der Bibel, dass wir zunächst es um eine Frau geht oder ein Paar geht, das kein Kind bekommen kann. Das kennen wir von Abraham. Das war ja auch bei Isaak und Rebekka zunächst einmal so, dass sie kein Kind bekommen konnte. Das sehen wir auch bei der Mutter von Samuel. Und letztlich ja auch sogar bei Elisabeth, die Mutter des Johannes des Täufers. Es kommt immer mal wieder, dass erstmal eine Unfruchtbarkeit da ist. Unfruchtbarkeit, anders als heute, war zu den biblischen Zeiten nichts Gutes. Weil wir in der heutigen Zeit drängt es ja irgendwie, dass man unfruchtbar sich künstlich unfruchtbar machen will, zumindest zeitweilig, um Kinder zu vermeiden. Ich will darüber auch jetzt nicht im Einzelnen urteilen, sondern ich will nur die grundsätzliche Richtung vorgeben. In alten Zeiten waren Kinder ein Segen und eine Notwendigkeit. Man wollte Kinder. Diese hatten kein Kind. Und sie kam aus dem Stamme Dan. Dass sie kein Kind hatte, ist womöglich auch dahin zu sehen, dass sie einfach auch eine unfruchtbare geistliche Zeit war. Denn das Volk war abgefallen, war in der Sklaverei, musste wieder dienen. Es ging ihnen so wie in Ägypten. So, und dieser Frau, und nicht dem Mann wohlgemerkt, erscheint dann ein Engel des Herrn und weissagt ihr, dass sie einen Sohn bekommen soll. Und sagt auch gleich, dass er von Geburt an ein Geweihter Gottes, ein sogenannter Nazireer sein soll. Sie soll deswegen auch, genau wie die Regeln der Nazirea, kein Wein trinken, nichts vom Weinstock essen und sich insgesamt nicht verunreinigen. Also die Regeln der Nazirea, die wir im dritten Buch Mose unter anderem lesen können, wurden auf die Mutter mit übertragen. Kurzer Exkurs, also Mose schrieb dann, wenn ein Mann oder ein Weib das besondere Gelübde eines Nazireas tun will, um sich dem Herrn zu weihen, also ganz dem Herrn zu gehören, so soll er sich des Weins und starken Getränks enthalten, Essig von Wein, starken Getränk soll er nicht trinken, er soll auch keinen Traubensaft trinken und darf weder grüne noch getrocknete Trauben essen. Solange seine Weihe währt, soll er nichts essen, was vom Weinstock gewonnen wird, weder den Kern noch die Hülse. Solange das Gelübde seiner Weihe währt, soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen, bis die Zeit, die er dem Herrn geweiht hat, vergangen ist, soll er heilig sein. Er soll das Haar auf seinem Haupt frei wachsen lassen. Während der ganzen Zeit, für welche er sich dem Herrn geweiht hat, soll er zu keinem Toten gehen. Er soll sich auch nicht verunreinigen in der Leiche seines Vaters, seiner Mutter, seines Bruders oder seiner Schwester. Denn die Weihe seines Gottes ist auf seinem Haupt. Also auch, er durfte sich auch um die Beerdigung seiner engsten Verwandten nicht kümmern. Er durfte sich auf keinen Fall verunreinigen. Und dieses Gebot galt jetzt für dieses noch nicht mal entstandene Kind, oder vielleicht gerade im entstanden, und sollte eben fortgelten. Die Zeit der Weihe war also eine lebenslange Weihe. Es ist erstaunlich, dass der, also bei Maria war es ja so, die war ja noch nicht verheiratet, die war verlobt und ihr wurde das dann gesagt. Diese Frau war verheiratet und trotzdem kam der Engel des Herrn zu ihr. Ist das eine Aussage über den geistigen Zustand? Kann ich nicht sagen, aber man kann ja drüber nachdenken. Die Frau jedenfalls ordnet sich aber dennoch unter. Sie geht zu ihrem Mann und berichtet ihm davon. Und sie sagt, und er sagt, wenn der wiederkommt, dann sag es mir. Und er kommt auch wieder und sie holt ihren Mann und der Mann spricht dann zu dem Engel des Herrn und sagt und lässt sie das nochmal erklären und sie nehmen das an. Sie fragen, lehre uns alles, was wir tun müssen, wenn dieser Junge da ist, dass wir nichts falsch machen. Also bei aller Unkenntnis oder aller Mangel an Erkenntnis, sie wollen hören. Ne, auch, und, das, und auch bei uns und auch bei uns Christen. Auch wenn du vielleicht noch nicht viel weißt, dein Wunsch und deine Bereitschaft zuzuhören und zu lernen und auf Gott zu hören, ist viel wichtiger, als dass du alles verstanden hast. Und es gibt genug Leute, die viel mehr verstanden haben und noch viel mehr falsch machen. Wichtig ist, diese wollten hören. Ihr Herz hatte die richtige Haltung. Übrigens finde ich das interessant, also dieses Nazireatum, dieses Geweihtsein war ab der Geburt und galt fürs ganze Leben. Und genauso ist es auch für uns. Wir sind auch im Grunde Nazirea, spätestens seit unserer geistigen Wiedergeburt. Sollen wir uns ganz Gott weihen. Wir gehören ganz Gott. Und auch wir sollen uns nicht verunreinigen. Also da haben wir schon mal eine Parallele. Wir sollen auch so sein. Wir sollen wie Nazirea sein. Unser Leben soll sich erkennbar unterscheiden vom Rest. Nun, jedenfalls, der Engel des Herrn sagt ihnen, was sie tun sollen. Sie wollen ihm darauf ein Opfer bringen. Das Opfer für den Herrn, das Opfer wird auch gebracht. Der Mann sagt dann zu seiner Frau, wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Die Frau sagt, wenn der Herr Lust hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und das Speiseopfer nicht von unseren Händen angenommen. Er hätte uns auch weder solches alles gezeigt, noch uns jetzt solches hören lassen. Der Mann kannte das von früher, wer Gott sehen, also aus der Lehre, oh, das ist ja an, sehr gut. Dankeschön. Ist tatsächlich, ja. Also sporadisch. Ne? Nein, das wäre sicherlich nicht gut. Danke. Er wusste, wenn, also aus der Lehre, wenn wer Gott sieht, muss sterben. Die Frau dachte aber weiter und verstand, dass da mehr, das ist nicht alles, das ist alles, sondern dass ein Zweck dahinter steckte. Sie hatte mehr verstanden. Aber sie ordnete sich dennoch unter. Sie hatte verstanden, dass das geistige Haupt dennoch der Mann ist und nicht sie. Manchmal ist das auch so. Ich kenne Beispiele von Paaren, wo die Frau wesentlich mehr Kenntnis von der Schrift hat, eher geneigt ist zu beten, mehr versteht auch insgesamt von Zusammenhängen. Und dann kommt es darauf an, ob sie trotzdem erkennt, dass sie sich ihrem Mann unterordnen soll oder nicht. Manche tun es, manche nicht. Manche vertauschen die Rollen. Das ist, was Gott nicht will. Ich will darauf jetzt nicht weiter eingehen. Das ist so ein Beispiel dafür, wo wir sehen können, dass eine Frau, die vielleicht mehr Einsicht hat in diesem Moment, dennoch sich ihrem Mann untergeordnet hat. Wie ist es bei euch? Wie ist es bei dir? Nun, dann wird also ein Junge geboren. Er wird Simson genannt, das heißt kleine Sonne. Und da lesen wir, der Knabe nahm zu und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben im Lager Dan zwischen Zorea und Esterol. Also von Jugend an war der Herr mit diesem Jungen. Das war nicht selbstverständlich zu alttestamentlichen Zeiten, dass alle irgendwie den Heiligen Geist hatten oder so. Aber bei diesem war es so, dass der Geist bei ihm war. Das klingt ja schon mal gut. Und dann benimmt sich Simson wie manch ein Christ, der jung im Glauben ist. Simson ging hier nach Timna hinab in das Land der Philister und sah da selbst ein Weib unter den Töchtern der Philister. Also er ging in die, vielleicht wollte ich sagen, er ging in die Welt, er sah sich in der Welt um. Er ging in die Disco oder ging ins Kino oder was weiß ich. Also er ging alleine für sich, er nahm niemanden mit und schaute sich die Welt an. Die Verlockung oder die Schönheit oder die Vorzüge dieser Welt. Und dann sieht er auch noch ein Mädchen, das ihm sehr gut gefällt und sagt zu seinen Eltern, die möchte ich haben. Er sagt, also ich habe ein Weib gesehen zu Timnat unter den Töchtern der Philister, nehmt sie mir doch zum Weibe. Die Eltern sind nicht erbaut, zu Recht auch, denn es war den Israeliten verboten, Frauen aus den Völkern zu nehmen, die sie eigentlich aus dem Land vertreiben sollten. Also, sie sagen, ist denn kein Weib unter den Töchtern deiner Brüder oder unter meinem Volk, dass du hingehst und ein Weib bei den Philistern nimmst? Das ist eine etwas schwache Gegenwehr. Man hätte auch sagen können, nein, ist nicht. Aber es war ja so eine rhetorische Frage. Und Simson antwortet und ist ehrlich, warum? Er sagt, nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. In anderen Übersetzungen heißt es, denn sie gefällt meinen Augen. Man sagt man immer, Männer sind sehr optisch orientiert, das ist sicherlich auch wahr. Aber er hat auch wirklich dann nur dieses Mädchen gesehen und hat an nichts weiter mehr gedacht. Als die Folgen waren ihm offensichtlich egal. Und das ist auch ein großes Problem, wenn wir uns irgendwohin begeben, wo wir nicht sein sollen und dann zulassen, dass unsere Augen wandern. Ich spreche aus Erfahrung. Ich stehe hier nicht, weil ich euch hier eine Moralpredigt halten will, sondern ich sage euch, was die Schrift sagt. Ich versuche das zu sagen, was die Schrift sagt. Und ich spreche aus Erfahrung. Wenn wir nicht auf unsere Augen achten, dann sehen wir Dinge, die wir nicht sehen sollen. Und wenn wir Dinge sehen, die wir nicht sollen und uns derer nicht erwehren, dann werden wir davon gefangen genommen. Dann lassen wir es nicht mehr, dann verfolgt es uns. Tag für Tag. Und dann wird die Begierde, das muss keine Frau sein oder ein Mann sein, ihr Schwestern, sondern es kann irgendwas anderes sein, was wir unbedingt meinen haben zu müssen. Wonach wir uns sehnen. Was wir vielleicht gar nicht haben sollen. Und es lässt uns dann nicht los, wenn wir nicht entschieden damit brechen. Ich warne euch, es ist so. Er lässt sich jedenfalls von seinen Augen leiten. Ihr kennt vielleicht diese, wenn der Jesus sagt, wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es heraus. Denn es ist besser, einäugig in den Himmel zu gehen, als mit beiden Augen in die Hölle zu gehen. Und offensichtlich ist das auch so. Natürlich ist das auch besser, denn es bleibt ja nicht dabei, dass ich was gesehen habe, wenn ich mich dem nicht erwehre. Auch da weiß ich, wovon ich rede. Was hat noch, was steht im zweiten Buch Mose? Das werden wir auch mal demnächst lesen. Nochmal zu den Philisterfrauen. Das schreibt im zweiten Buch Mose, Kapitel 34, die Verse 15 und 16, da können wir lesen, dass du nicht etwa mit den Einwohnern des Landes einen Bund machest und wenn sie ihren Göttern nachbuhlen und ihren Göttern opfern, sie dich einladen und du von ihrem Opfer essest und nehmest deinen Söhnen ihre Töchter zu Weibern und dieselben als dann ihren Göttern nachbuhlen und machen, dass auch deine Söhne ihren Göttern nachbuhlen. Warum sollen wir also nicht das so tun? Auch heute nicht. Warum warnt uns die Bibel im Alten und im Neuen Testament vor Verbindungen von Gläubigen und Ungläubigen? Der gläubige Part, der gläubige Partner in Gefahr steht, seiner Frau oder seinem Mann zuliebe, den Glauben schleifen zu lassen. Und was wir nicht vergessen dürfen, der Ungläubige glaubt, jemanden voll und ganz für sich haben zu können. Hat er aber nicht, weil Gott seinen Teil fordert. Sagt, nein, dieser Mensch gehört mir. Und das ist ein Konfliktpotenzial, das sehr schwer zu lösen ist. Man sollte nicht bewusst dieses Risiko eingehen. Natürlich kann es passieren, dass man in einer Ehe sich einer bekehrt und einer nicht. Das ist was völlig anderes. Aber sich bewusst als Christ einen Mann oder eine Frau zu nehmen, weil die Augen sagen, oh ja, ist nicht gut. Auch da kenne ich Beispiele, die nicht gut laufen. Und die manchmal in Trennung enden oder in anderen schlimmen Dingen, jedenfalls aber immer Elend mit sich bringen. Spätestens wenn Kinder dabei sind und dann es darum geht, wie werden sie erzogen, spätestens dann wird es zum Problem. So, aber er setzt sich durch, sie gefällt mir so. Und die Eltern knicken ein. Ja, okay, dann machen wir das. Und er steht, aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es vom Herrn kam. Und dass er gegenüber den Philistern einen Anlass suchte. Die Philister herrschten nämlich zur Zeit über Israel, das hatten wir ja auch schon gelesen. Will Gott nun die Sünde? Ist das in diesem Fall okay? Nein, doch wohl nicht. Gott kann aber auch dein Fehlverhalten gebrauchen. Nicht, dass es dadurch besser würde, aber er lässt sich nicht von dir aufhalten damit. Du kannst dir mit Sünde nicht Gottes Plan aufhalten, du kannst dir nur selber schaden. Also geht Simson mit seinem Vater ins Philisterland. Zwischendrin begegnet ihm diese berühmte Stelle, wo ein brüllender Löwe Simson begegnet. Vielleicht eine letzte Warnung vom Teufel, der als Löwe umhergeht und alles verschlingen will. Der Geist kommt über ihn, wie auch dich der Geist ermahnt, damit du dich nicht vom Löwen fressen lässt, also nicht von der Sünde überwältigen lässt, und er zerreißt ihn, wie nichts. Schade, dass er seinem Vater das nicht verraten hat. So, dann kommt es eben zur Verlobung. Auf dem Weg zurück findet Simson dann im Arsch des Löwen den Honigschwarm und isst den Honig. Und gibt auch seinen Eltern davon. Übrigens, er fasst ein totes Tier an. Verunreinigt sich damit. Er fasst Aas an. Scheint ihn nicht groß zu stören. Gut. Dann machen sie das Hochzeitsmahl. Das Hochzeitsmahl ist, ich kann kein Hebräisch, aber so wie ich das in Kommentaren gelesen habe, ist unter dem Hochzeitsmahl eher ein rauschendes Fest zu verstehen. Steht ja auch, wie es die Jünglinge zu tun pflegen. Aber vielleicht nicht ganz so ruhig und gesittet wie Kaffee bei Oma. So, also wahrscheinlich ist auch Alkohol getrunken worden, was er nicht durfte. Aber er durfte ja auch kein totes Tier anfassen. So, stellt er den Philistern ein Rätsel auf und sagt, naja, wenn ihr das lösen könnt, dann will ich euch 30 Feuerkleider geben. Wenn ihr es nicht lösen könnt, müsst ihr mir entsprechende Feuerkleider und Hemden geben. Er sagt, das Rätsel ist, Speise ging aus von dem Fresser und Süßigkeit ging aus von dem Starken. Sie konnten sich lösen. Auch da können wir jetzt wieder geistlich auslegen. Das möchte ich mir jetzt auch aufgrund der Zeit ersparen. Auf jeden Fall, sie können es nicht. Sie können nicht, sie haben nicht seine Denkweise. Und das können wir vielleicht schon sagen, die Welt hat nicht unsere Denkweise. Wenn wir Kinder Gottes sind, die Welt denkt nicht wie wir. Wenn wir etwas sagen, was für uns ganz klar ist, kann es für die Welt ein völliger Unsinn sein. Sie können es nicht verstehen. Jedenfalls, sie können auch das nicht verstehen und letztlich umgehen sie das Rätsel, indem sie seine Verlobte bedrohen und sagen, wir werden euch umbringen, wenn wir wegen euch das Rätsel nicht lösen können und wir werden euch mit Feuer verbrennen. Und dann haben wir eine Szene, die wir dann später nochmal haben. Sie weint vor ihm und spricht, du liebst mich gar nicht, denn du verrätst mir nicht, welches Rätsel du ihnen aufgegeben hast. Ich habe es nicht mal meinen Eltern gesagt. Aber du liebst mich nicht, wenn du das mir nicht sagst. Und sie weinte aber 7 Tage lang. Stellt euch das mal vor. Eure Frau oder euer Verlobte, heult euch 7 Tage die Ohren voll wegen einer Sache. Man wird schwach und mürbe. Man kann es nicht mehr ertragen. Und dann sagt er es ja auch. Und dann verrät sie es weiter. Und die wissen natürlich dann die Lösung und sagen ganz suffisant, ne? Ist doch klar, was ist süßer als Honig? Und wer stärker als der Löwe, ist doch logisch, weiß doch jeder. Simson weiß auch, wie es gelaufen ist und nimmt auf seine Art Rache, schlägt 30 Männer und gibt ihnen dann das, was sie, gibt denen, die gewonnen haben, dann das, was ihnen zusteht. Und dann geht er eben im Zorn nach Hause. Die Frau nimmt er nicht mit sich. Wahrscheinlich. Also die Ehe ist irgendwie nicht zustande gekommen. Später überlegt er sich nochmal anders und geht dann runter und nimmt einen Ziegenbock mit als Geschenk wahrscheinlich und sagt zum Schwiegervater, ich will zu meiner Frau in die Kammer gehen. Also ich will wahrscheinlich die Ehe vollziehen. Er sagt, ich habe sie schon einem anderen gegeben. Ich dachte, du magst sie nicht mehr. Ne? Ich habe sie einem der 30 gegeben, die mit dir gewettet hatten. Aber du kannst eine jüngere Tochter von mir haben. Guck mal, die ist noch schöner. Nun hatte aber Simson sich offensichtlich in diese Frau verliebt und nicht in eine andere. Das sei mal zugute gehalten. Und er sagt, das lasse ich mit mir nicht machen. Und dann fängt er mit seinen Gaben, die der Helm offensichtlich gegeben hat, benutzt sie und fängt 300 Füchse. Nimmt immer 2, bindet eine Fackel dazwischen, die Schwänze und jagt sie durchs Feld. Die Füchse in Panik rennen natürlich los. Jedes Tier würde das tun. Wir würden es wahrscheinlich auch tun, wenn eine Fackel an uns dran wäre. Und stecken die Felder in Brand. Und so vernichtet er die Ernte der Philister und rächt sich so daran. Hier sehen wir übrigens nicht, dass der Geist Gottes über ihn gekommen ist, und das hat er sich selber ausgedacht. Das sind auch unreine Tiere. Füchse sind, oder wahrscheinlich eher Schakale, sind unreine Tiere. Was führt dazu? Sind die Philister begeistert, wenn man ihnen ihre Ernte verbrennt? Wegen einer Eskalationsspirale ist in Gang gekommen. Die Philister sagen, wie konnte das geschehen? Das hat Simson gemacht, denn er hat seine Frau einem anderen gegeben. Die Philister kommen und verziehen was der Frau und ihrem Vater zuvor gedroht worden ist, ganz und verbrennen sie. Nehmen so Rache indirekt an Simson und töten diese gleich mit. Damit eskaliert die Sache weiter. Dass Simson spricht, wenn ihr solches tut, so will ich nicht eher aufhören, bis ich an euch Rache genommen habe. Und er zerschlug ihnen Schenkel und Hüften mit gewaltigen Schlägen. Also wir haben eine Gewaltspirale in Gang gesetzt. Und das leitende Motiv ist Rache. Weil wem steht die Rache zu? Das wissen wir aus der Schrift. Nicht uns. Sollen wir uns rächen? Carlo sagt vor, ja, sehr gut. Gott steht die Rache. Gott sagt, mein ist die Rache. Ich rede hier nicht von Gefahren abwehren. Ja? Wir müssen nicht zugucken, wie jemand umgebracht wird. Aber uns rächen, das dürfen wir nicht. Mein ist die Rache, sagt der Herr. Mein ist die Rache. Das ist eine Anmaßung, wenn wir meinen, dass sie uns rächen wollen. Und es geht weiter natürlich, also damit bleibt es ja nicht, sondern es kommen die Philister, gehen jetzt zum Stamm Juda und bedrohen sie und sagen, wir werden euch fertig machen, wenn wir Simson nicht bekommen. Und dann zogen 3000 Leute von Juda zu Simson und sagen, weißt du eigentlich nicht, dass die Philister über uns herrschen? Ist dir das nicht aufgefallen, dass wir deren Sklaven sind? Und du gehst dahin und machst uns verhasst bei ihnen. Wie kannst du nur? Sie erkennen an, dass sie unter der Herrschaft der Philister stehen, aber das Problem, warum sie unter den Philisterherrscher stehen, erkennen sie offensichtlich nicht. Es ist nämlich immer noch ihre fortgesetzte Sünde. Nämlich, dass sie den Herrn vergessen und Götzendienst betreiben. Die eigene Sünde wird ignoriert. Es wird nur anerkannt, dass man, wenn man jetzt nicht gehorcht, der übergeordneten Macht, den Sklavenhältern, dann hat man ein riesiges Problem hat. Also warum hast du das denn getan, sagt er. Und er sagt, ich habe das gemacht, was sie mir getan haben. Ich habe Gleiches mit Gleichem vergolten. Und dann sagen sie, wir sind hierher gekommen, um dich zu binden und dich zu übergeben. Er sagt, aber ihr dürft mich nicht töten, sondern mich nur ihnen übergeben. Ja, das wollen wir tun, das schwören sie auch. Er wird gebunden, wird dann dahin gebracht, zur Übergabestelle. Die Philister jauchzen ihm entgegen, also sie sind schon ganz blutlüstern, sie freuen sich schon, dass sie Rache nehmen können. Und da kommt der Geist des Herrn über ihn und er erschlägt 1000 Mann mit den Backenknochen eines Esels. Das muss ein Bild gewesen sein. Übrigens, das ist wirklich dann auch vom Herrn gewirkt. Ja, das war eine Sache, wo der Herr wieder diese krummen Wege genutzt hat und ein Wunder getan hat durch und mit Simson. Sie müssen geflohen sein, als sie das gesehen haben. Wie ein einziger Mann auf so viele Leute losgeht und sich auf einmal das alles umdrehte. Und auch hier können wir sehen, dass auch wenn sich der Christ in seinem Leben leiten lässt, kann er gegen viele bestehen. Nicht, dass wir jetzt mit dem Knochen in der Hand losziehen, das meine ich nicht. Aber auch wenn alle gegen euch sind, wenn ihr in einem Raum seid, alle sind gegen euch. Oh, wie kannst du nur sowas glauben? Das ist doch von gestern, Märchenbuch. Was haben wir nicht schon alles gehört? Wenn der Herr mit euch ist, könnt ihr gegen diese Leute bestehen. Am Ende werden sie nichts gegen euch sagen können. Sie können nur noch verärgert das Gespräch abbrechen. Oder sich bekehren. So, der Herr tut noch ein weiteres Wunder und lässt, und weil Simson nach dieser Tat völlig erschöpft ist und lässt Wasser aus einem Felsen kommen, er kann trinken und sein Lebensmut kehrt wieder. Also, wieder mal, Simson hat wie junge Leute vielleicht sagen würden, einen riesen Bockmist gebaut, oder so jung ist man gar nicht mehr, wenn man das sagt, ne? Was sagt man jetzt als Junge? Weiß nicht. Aber er hat vieles falsch gemacht, hat selbst sich in große Schwierigkeiten gebracht durch sein Verhalten. Eine Frau, die er nicht hätte nehmen dürfen, wollte er unbedingt, gegen den Willen seiner Eltern. Dann spielt er noch mit dem Feuer und provoziert sie mit seinem Rätsel. Dann geht er weg, dann will er sie doch wieder haben. Dann ist sie einem anderen versprochen. Und dann fängt er an, Gewalt an, dann zündet er die Ernte an, dann und so weiter, haben wir ja gerade gesagt. Aber der Herr rechnet ihn heraus und gebraucht ihn sogar für einen großen Sieg. Und Simson danach, was lesen wir danach? Also übrigens lesen wir, er richtete Israel zur Zeit der Philister 20 Jahre lang. Also das, was wir jetzt hier lesen, ist ein Teil dieser 20 Jahre, also innerhalb dieser 20 Jahre hat Simson gewirkt. Nicht nur dieser kurzen Zeit, die wir jetzt hier besprechen, sondern viel mehr. Ich weiß nicht, in welchen Abständen das alles war, aber ich meine, was ich jetzt hier vorlese, wahrscheinlich kann nicht so weit auseinander gelegen haben. Jedenfalls, der Herr rettet ihn heraus aus dieser Übermacht von Philistern, die ihn töten wollen, verhilft ihm zu einem grandiosen Sieg, der völlig übermenschlich war. Welcher Mensch kann gegen 1000 Männer bestehen? Aber er hat es einfach so geschafft. Und stärkt ihn mit Wasser aus dem Felsen. Und der nächste Vers ist, und Simson ging nach Gaza und sah da selbst eine Dirne und kam zu ihr. Simson hat also Gottes Handeln in seinem Leben erfahren, und ist dennoch, hat doch dennoch wieder sein und sah, ne, seinen Augen, wiederum eine schöne Frau, die da halt, die wollte er dann aber nicht heiraten, sondern das war eine Prostituierte, und ist zu ihr gegangen. Obwohl er wusste, was Mose geschrieben hat im 5. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 17, unter den Töchtern Israels soll keine Hure und unter den Töchtern, den Söhnen Israels kein Hurer sein. Offensichtlich gab es keine Hure in Israel, was hat er keine gefunden, aber er wollte, und deswegen ist er wieder in die, ja, sagen wir, Welt zurückgegangen. Er wusste, was er tat, er spielte mit der Sünde oder mit dem Feuer. Er dachte, Gott wird mir schon, ich weiß nicht, was er gedacht hat, aber so von seinem Verhalten her könnte man meinen, dass er nicht davon ausgegangen ist, dass Gott ihm das nicht vergeben würde. Er ist also, hat also getan, was er wollte, er ist seinen Lüsten, seinen Augen nachgegangen. Niemand sollte das tun, erst recht kein Nazirer, kein Gottgeweihter, aber er tat es. Und dann geht er auch noch ins Philisterland, in das Land derer, die ihn hassen. Und da geht es auch los. Sie sagen, Simson ist runtergekommen. Komm, wir lauern ihm auf. Und sie lauern ihm auf, in der Stadt, in der er dann ist. Sie sagen, morgens schnappen wir ihn, dann wollen wir ihn umbringen. Und Simson steht nachts auf und ergreift beide Flügel des Stadttors samt den beiden Pfosten und hob sie aus den Riegeln und legte sie auf seine Schulter und trug sie auf die Höhe des Berges von Hebron und mal eben eine Strecke weg. Also das, was ihn eigentlich einsperren sollte, die geschlossenen Tore, die ummauerte Stadt, in der er dann sündigte, da konnte er nochmal raus. Der Herr hat ihm nochmal Kraft gegeben, diese Mauer, diese Tore zu durchbrechen und sie wegzutragen. Der Herr war immer noch bei ihm. Wir staunen. Aber der Herr war immer noch bei ihm. Was hat er gedacht? Hat er gedacht, der Herr muss mich retten? Denn ich bin sein Nazirer? Hat er so gedacht, wenn ich mich vom, wie das der Teufel zu Jesus gesagt hat, stürze dich hier runter, du wirst sehen, der Herr wird dich retten? Ich weiß es nicht. Aber er verhält sich so, oder? Und danach geht's weiter. Danach aber gewann er ein Weib, blieb am Bache Sorek, die hieß Delila, Delilah, je nach Übersetzung. Und nach Sprache auch irgendwie, weil ich weiß. Aber sagen wir mal Delila. Hier gewann sie lieb. Auch eine Philisterin. Von E ist hier übrigens nirgendwo die Rede. Also er lebt anscheinend mit ihr so zusammen. Das nächste Problem. Er lebt in wilder Ehe, ohne Trauschein. Trauschein gab es nicht, aber es gab ja immer eine Art, wie eine Ehe geschlossen wurde, eine formelle Sache, in der dann für alle klar war, die zwei sind verheiratet. Das hat Samson jetzt nicht gemacht. Er hat einfach mit ihr zusammengelebt. Ist das in Ordnung? Wir lieben uns doch. Nein, es ist nicht in Ordnung. Die Bibel fordert von uns, dass wir in einer Ehe sind, wenn wir mit einem Menschen zusammenleben wollen. Wenn wir eine Frau oder einen Mann haben wollen, müssen wir die Ehe eingehen. Und wie die Ehe eingegangen wird, das legt jedes Land für sich fest. Manchen Ländern reicht es, wenn ein Geistlicher kommt und sagt, ihr seid verheiratet. Bei uns muss man zum Standesamt und dann ist die Ehe geschlossen und nicht eher. Hiervon keine Rede, keine Hochzeitsfeier. Er gewinnt sie lieb und wohnt bei ihr. Immer noch das Gleiche. Eine Frau, die ihm gefällt, alles ist vergessen. Die gleiche Schwäche. Was lernen wir auch hier raus? Wenn ihr mal eine Schwäche hattet in irgendeiner Sache, es müssen nicht Frauen oder Männer gewesen sein, es können auch Alkohol und Drogen gewesen sein oder Fluchen, Lügen, Stehlen, Spielen, was weiß ich. Ihr seid gefährdet in dieser Sache, wenn ihr euch einmal damit eingelassen habt, dahin wieder hineinzufallen. Simson fällt ständig da rein. Die Fürsten, die Philister kriegen mit, oh, er ist jetzt irgendwie wieder bei uns, aber er ist uns zu stark. Wie können wir es machen? Also kommen sie zu ihr, zu der Frau, die er liebt, sie ihn anscheinend nicht so sehr, nun gut, und sagen, überrede ihn und sehe, worin seine Kraft besteht, damit wir ihn überwinden können. So wollen wir dir jeder 1100 Silberlinge geben. Das war ziemlich viel Geld. Und da sagt sie auch, verrate mir doch, worin deine große Kraft besteht und womit man ich dich binden kann, um dich zu bezwingen. Hätten da nicht alle Alarmglocken angehen müssen, Herr Simson? Er ist bei einer Philisterin und sie fragt, wie sie ihn besiegen kann. Er muss sie sehr geliebt haben, oder? Jedenfalls muss er sehr, sehr im Hormonrausch gewesen sein, um das nicht zu begreifen. Also, wie kann man dich bezwingen, fragt Delilah, fragt die Welt. Ich frage dich, wie kann man dich bezwingen? Wo ist deine Schwäche? Was muss geschehen, damit du schwach wirst? Frag dich das selbst. Simson, noch einigermaßen bei Verstand, sagt nicht, was geht's dich an, hätte er sagen können, das werde ich dir nicht verraten. Das wäre die einzig denkbare, vernünftige Antwort gewesen, mal abgesehen davon, dass die Beziehung schon nicht in Ordnung war, aber er hätte sagen können, es geht dir nichts an, sage ich dir nicht, das ist mein Geheimnis, was auch immer, frag mich nicht mehr. Er sagt, er denkt sich was aus. Wenn man mich mit Bände mit 7 frischen Seilen, die noch nicht verdorrt sind, so würde ich schwach und wie ein anderer Mensch. Seile hat man ja aus Pflanzenfasern gedreht, die waren zuerst noch frisch, ne? Und dann wurden sie irgendwann trocken, dann wurde es hart. Sie macht das auch und dann lauern schon Leute in Bereitschaft, ihn dann gefangen zu nehmen. Sie hat schon Bescheid gesagt, wir machen das jetzt. Und dann probiert sie es aus, sie bindet ihn und ruft dann, Philister über dir, Simson. Er aber springt auf, zerreißt sie wie nichts. Und sie wusste nicht, was Sache ist. Hätte er das nicht merkwürdig finden müssen, dass sie das dann gleich ausprobiert? Was, wenn er die Wahrheit gesagt hätte? Sie sagt, siehe, du hast mich betrogen und mir Lügen vorgeschwatzt. Nun verrate mir doch, womit man dich binden kann. Da kommt die nächste Lügengeschichte. Wenn man mit neun Stricken bindet, mit denen noch nie gearbeitet worden ist, dann würde er schwach werden wie jeder andere Mensch. Auch das wird probiert, auch das scheitert. Wieder sagt sie, du hast dich bisher belogen und mit Lügen vorgeschwatzt. Sage mir doch, womit ich dich binden kann. Er wird schwächer oder die Fantasie geht ihm aus. Wir kommen der Sache schon näher. Er sagt, wenn du 7 Locken meines Hauptes mit Garnfäden zusammenflöchtest, dann würde er schwach werden wie jeder andere Mensch. Das macht sie auch. Sie testet das Ganze. Und wieder. Es scheitert natürlich, er springt auf und ist frei. Aber wir merken, es wird immer schwächer. Die Gegenwehr wird immer schwächer. Wenn du dich in der Nähe der Sünde aufhältst, der Sache, die dein Schwachpunkt ist, dann wirst du immer schwächer. Du kannst nicht bestehen in diesem Kampf. Wir sollen uns nicht mit der Sünde, von der wir wissen, dass sie uns zur Sünde wird, einlassen. Du kannst nicht dagegen kämpfen, du wirst auf Dauer unterliegen. Und so auch er. Na, er fängt schon an, so in die richtige Richtung zu gehen. Und sie zieht alle Register. Wie kannst du sagen, du habest mich lieb, während dein Herz doch nicht bei mir ist? Dreimal hast du mich nun betrogen und mir nicht verraten, worin deine große Kraft besteht. Und dann geht es weiter. Als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten reizte und in ihn drang, ward seine Seele sterbensmatt. Und da verriet er alles, was in seinem Herzen war. Er hat also das ganze Geheimnis seiner Kraft verraten. Er hat nicht gesagt, es liegt an meinen Haaren. Denn er sagt, es ist kein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Geweihter Gottes vom Mutterleib an. Wenn ich nun geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir. Warum? Aber die Kraft ist nicht in den Haaren, sondern darin, dass er ein Geweihter Gottes ist und dass die langen Haare ein Teil des Gebotes sind, wenn man zu der damaligen Zeit in Aseria sein wollte. Also der Ungehorsam ist es, an dem es hängt. Er macht es. Also er war trotz Warnung, es ist ja schon ein paar Mal so gelaufen, trotzdem verrät er es. Und die Frage ist doch, wenn er das so wissen, er musste doch wissen, dass sie auch das ausprobieren würde. Sie hat das andere ja auch ausprobiert. Er wusste, dass sie ihm die Haare scheren wird. Oder irgendwie würden die Haare abkommen, wenn er das sagt. Alles andere hat er sie auch getan. Er hat also sein Amt, mit seinem Amt gespielt, mit seinem Status. Er hat nicht nur in Sünde gelebt und rumgehurt, verzeiht mir den Ausdruck. Er hat ganz bewusst mit seiner Zugehörigkeit zu Gott gespielt. Er sagt, ja, mal gucken, was dann passiert, wenn sie mir die Haare abschneidet. Er musste davon ausgehen, dass das geschehen würde. Erstaunlich oder interessant ist auch, dass die Philister ihn immer binden wollen. Es geht immer darum, wir wollen ihn binden. Genauso wie die Welt oder die Sünde uns immer binden möchte. Was passiert denn, wenn du gebunden bist? Wenn dich einer festbindet, was passiert dann? Kannst dich weg. Was kannst du noch nicht? Kannst nichts mehr tun. Das ist untauglich, das zu tun, was du eigentlich tun sollst, wenn du gebunden bist. Es muss erst einer kommen mit dem Messer und die Bindung wieder aufschneiden. Die Fesseln lösen. Also, er plaudert aber munter aus. Mal gucken, was geschehen wird. Ich bin schwer so lange, ne? Es kommt jemand, schert ihm die Haare ab und dann kommt wieder die Simson, die Philister sind über dir. Und dann kommt nun der eigentliche Satz. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er, ich komme davon, wie immer, und brauche mich nur freizuschütteln. Das hat er gedacht. Es wird Gott nichts ausmachen, wenn ich auch das tue. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Was für ein schrecklicher Satz. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Er hat es gar nicht gemerkt. Kein Unterschied gemerkt. So weit wäre er schon weg. Dass er auch den letzten Schritt nicht mehr bemerkt hat. Keine Verbindung mehr zu Gott. Und dann kommen sie über ihn. Er kann sich nicht mehr wehren. Sie stechen ihm die Augen aus und schleppen ihn nach Gaza. Und benutzen ihn wie ein Tier, denn er muss die Mühle antreiben und Korn mahlen. Dann fängt das Haar irgendwann wieder an zu wachsen. Und die Philister feiern ein großes Fest zu Ehren ihres Gottes Dagon. Wir sagen, unser großer Gott Dagon hat uns diesen Sieg geschenkt. In völliger Verkennung der eigentlichen Sachlage. Und sie lobten ihre Götter. Sie sprachen, unser Gott hat unserem Feind unsere Hände gegeben, unser Land verwüstet und viele der unsrigen erschlagen hat. Und ein großes Fest gefeiert. Und sie lästern Gott. Und der Anlass zur Lästerung war Simson durch sein Verhalten. Aber auch, ja, wir haben es aber auch gesehen, wenn es darum um Gottes Namen geht, um seine Ehre, hört der Spaß auf. Die Philister haben später das schon nochmal gemacht. Da wurde die Bundeslade gestohlen, nachdem Eli und seine Söhne so gesündigt hatten. Und da haben auch die Philister gedacht, sie könnten die Bundeslade in den Tempel ihres Gottes aufstellen und Gott und den Herrn verspotten. Und dann wurde die Statue des Gottes Dagon zerstört und Gott hat die Philister mit Krankheiten schwer gerichtet. Und auch beim König Hiskia, als das assyrische Heer um Jerusalem lag und der Anführer der Assyrer anfing, Gott zu verspotten, da sagte er ja zu den Männern von Jerusalem, haben auch die Götter der Völker ein jeder sein Land aus der Hand des Königs von Assyrien errettet? Wo sind die Götter zu Hamat und Arpad? Wo sind die Götter zu Sepharvaim, Hena und Iva? Haben sie etwa Samaria aus meiner Hand gerettet? Wo ist einer unter allen Göttern der Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet hätte, dass der Herr Jerusalem aus meiner erretten sollte? Also dieser Übermut der Ungläubigen, wenn sie über ein Kind Gottes triumphiert haben, wenn der so Überhand nimmt, dann hört der Spaß auf. Gott bedient sich auch der Ungläubigen, auch die Assyrer waren ja auch Gericht über die abgefallenen Israeliten. Die Welt ist auch sein Werkzeug, aber er lässt sich nicht spotten. Und er wird sich zu den Seinen stellen, wenn die zu ihm umkehren. Und hier auch, ne? Sie denken, sie können es immer weiter treiben. Sie rufen dann Simson, das bei dem Fest, dass er sich bei ihnen, sollte er den Hofnarren spielen, sie wollten ihn verspotten, sie wollten da so, er sollte so lustige Spielchen treiben, damit sie sagen, das ist unser geschlagener Feind und seht mal, wir halten ihn als Haustier. Und er holt ihn aus dem Gefängnis und er musste, hat auch schon sich vor ihnen gedemütigt und dann stellen sie inzwischen zwei Säulen. Und Simson lässt sich dann dahin stellen und sich dahin führen und spricht und ruft noch ein letztes Mal, das Haus ist voll mit Philistern, 3000. Und Gott ruft zum Herrn und spricht zu ihm, Herr, mein Gott, gedenke doch einmal und stärke mich doch nur dieses eine Mal noch, dass ich mich an den Philistern mit einem Mal für meine beiden Augen rächen kann. Und er drückt und seine Kraft kehrt wieder. Der Herr erhört ihn. Denn Simsons Demütigung ist zu Ende. Simson hat erkannt, dass er seine Kraft vom Herrn kommt und nicht von ihm. Und dass der Herr sie gibt und nimmt, wie er will. Simson hat sich gedemütigt. Und Simson sprach, meine Seele sterbe mit den Philistern. Dann neigte er sich mit seiner ganzen Kraft und da fiel das Haus auf die Fürsten, auf alles Volk, was darin war. Also, dass der Toten, die er in seinem Sterben tötete, mehr waren als derer, die er während seines Lebens getötet hatte. In letzter Sekunde tatsächlich die Kurve gekriegt. Simson hat in meinen Augen nicht Selbstmord begangen, in dem Sinn, wie wir es so kennen. Ich habe keine Lust mehr und komme, was da kommen will. Sondern er hat sich geopfert und hat letztlich seinen Auftrag doch noch zu einem Teil erfüllen können damit. Nämlich die Philister zu vertreiben aus dem Land, das Israel haben sollte. Er ist ein bisschen wie der verlorene Sohn. Ne? Wenn wir das lesen, in Lukas 15,15. Kapitel 15, Abvers 15, da können wir lesen, der Sohn hängt sich, weil nachdem er verarmt ist an einen Bauern und er muss die Schweine hüten und unreine Tiere. Und irgendwann steht er kommt zu Besinnung. Er kommt wieder zu Verständnis. Er schüttelt das und er versteht endlich, dass er sich selber in diese Lage gebracht hat. Und beschließt umzukehren. Und so auch Simson beschloss umzukehren. Und zum Ende seines Lebens, er wusste, dass sein Ende gekommen war, zum Ende seines Lebens doch noch für den Herrn zu streiten und zu wirken. Und der Herr hat ihn erhört. Er ist sozusagen in seinem Dienst gestorben. Und daraus können wir, was sehe ich daraus für mich? Ich sehe, dass ich mit der Sünde nicht spielen will. Wenn ich es getan habe, dann tut es mir leid. Ich will damit nicht spielen. Ich will nicht darauf spekulieren, dass der Herr mich immer retten wird aus meiner eigenen Dummheit. Aber ich sehe auch, dass Hoffen bis zuletzt begründet ist. Wenn es Menschen in deinem Umfeld gibt, für die du schon lange betest und die stolz sind, vielleicht sogar Geschwister, die stolz sind und sündigen, höre nicht auf, für sie zu beten. Bis zuletzt ist der Herr noch in der Lage, die Dinge zu wenden. Und bis zuletzt kann er das Herz noch erreichen. Und bis zuletzt kann ein Mensch noch sich bekehren und wieder von seiner Sünde abkehren. Wir brauchen nicht glauben, dass Gott etwas nicht vergeben kann. Und diese große Hoffnung, nicht, dass wir mit der Sünde spielen dürfen, dass wir machen können, was wir wollen, sondern dass, wenn wir uns verfehlt haben, dass der Herr uns dennoch retten möchte, wenn wir ehrlich zu uns und ihm sind, wenn wir von unserer Sünde abkehren. Dieser großen Hoffnung möchte ich schließen. Amen.
Vielen Dank, Heiko, für die ermahnenden Worte bzw. für